Ach, so ein Kurzurlaub ist schon was Tolles. Kurz vor der NFL-Saison tanke ich nochmal ordentlich Kraft und vor allen Dingen Energie für die lange, lange und hoffentlich geile NFL-Saison. Heißt aber auch, dass ich dementsprechend diese Woche beim Podcast nicht mit dabei bin. Aber ganz ehrlich, Christoph, bei solchen Aussichten hier mitten in den Bergen, da konnte ich einfach nicht anders. Du kriegst es doch auch einfach auch irgendwie alleine hin, oder? Also, viel Spaß.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Ich muss zum Glück, lieber Flo, gar nichts alleine hinbekommen, denn ich freue mich auf einen richtig tollen Gast. Da war es ja noch involviert, als wir ihn engagiert haben. Dominik Eberle, unser zweimaliger NFL-Kicker, ist mitgekommen. Erstmal hallo, Dominik, schön, dass du Zeit genommen hast. Mitgekommen, wir sind nämlich in Düsseldorf bei der NFL Deutschland. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise.
Ja, war sehr angenehm. Ich konnte mir sehr viel Tape auch okay, anschauen.
Das ist zu viel Bahnwerbung, aber...
Ja, ich mag es trotzdem. Also mal mit der Bahn fahren macht auch Spaß. Ich hatte einen angenehmen Gästeraum von älteren Damen auch neben mir, die über ihre Töchter gesprochen haben und so. Aber
wunderbar, du warst versorgt, die 4 Stunden von Berlin nach Düsseldorf.
Genau, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Nee, wir sind eben in Düsseldorf zum zweiten Mal unterwegs. Heute ja so eine Kooperation, die bekannt gegeben wurde zwischen Bitpanda und der NFL. Und da durften wir eben zu Gast sein mit unserem Podcast. Wir sind es ganz aktuell. Flo ist nicht da, der macht Urlaub. Ganz schlechter Zeitpunkt, Herr Hauser. Aber umso besser, dass du mit dabei bist. Und dann wollen wir gar nicht so lange rumtun und schauen so ein bisschen rein, was in der NFL so passiert ist.
Die News.
Und zwar fangen wir an mit den San Francisco 49ers. Herr Dominik, da war einiges los. Ich versuch's mal schnell runterzurattern. Also, Brandon Ayuk hat verlängert nach langem Hin und Her. 4 Jahre 120 Millionen, der 5-teuerste Vertrag, wenn wir nach dem Jahressalär gehen. Und relativ frisch, Left Tackle Trent Williams hat jetzt, ja, was heißt verlängert? Der Vertrag wurde angepasst. Er hatte einen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben. Jetzt wurde er umstrukturiert. Auch da die Zahlen. 3 Jahre, 82,66 Millionen. 48 Millionen garantiert. Ich glaube, das war das Wichtige, dass er garantiertes Geld bekommt. Die Niners mit 2 wichtigen Entscheidungen vor Saisonstart, oder?
Ja, und das waren ja diese Hold-In und bei Williams war es ein Hold-Out. Jetzt kriegst du sie endlich wieder aufs Practice-Field und so. Richtige Entscheidung, weil die sind einfach Elite auf ihre Positionen. Die Frage ist halt, sind sie bei Woche 1 jetzt schon fit? Mhm. Weil sie so weit weg waren.
Schon rostig auch, oder?
Genau, ja. Nicht trainiert haben. Es ist direkt ein hartes Matchup gegen die New York Jets. Mhm. Da muss man halt drauf achten. Ich finde auf jeden Fall, dass man die jetzt behält. Trent Williams wird älter, deswegen wollte er so viel garantiertes Geld, weil er nicht mehr weiß,
irgendwo, ja.
Ob er in 4 Jahren noch spielt oder so. Aber ich finde die Moves von den Niners gut. Weiterhin bleiben sie eines der Top-Teams der NFL damit. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass jetzt Kyle Shanahan und GM John Lynch richtig happy mit sich selber sind.
Ayuk, der hat noch gefehlt. CeeDee Lamb haben wir ja schon unterschrieben bekommen. Jetzt fehlt noch Ja'Marr Chase. Da schaut es wirklich so aus, dass er Woche 1 verpassen könnte. Dazu vielleicht dann mehr nächste Woche. Ob er wirklich dabei war oder nicht dabei war, wäre schon ein harter Schlag. Für die Bengals, wenn wir bei den Niners bleiben, gab noch eine traurige Nachricht. Ricky Pearsall, der Wide Receiver, der wurde in San Francisco ja niedergeschossen. Die gute Nachricht ist wieder raus aus dem Krankenhaus, aber da wünschen wir natürlich gute Genesung. In die Brust wurde er geschossen bei einem Raubüberfall. Ist natürlich eine sehr traurige Geschichte. Das Gute ist, alles medizinisch zumindest geklärt. Er ist wieder raus aus dem Krankenhaus.
Ja, und er war übrigens auch schon wieder im Training.
Also war auch schon wieder auf der Facility.
Er hat also im Weight Room einfach ein bisschen was gemacht. Also ist Wahnsinn. Sehr gut zu hören von ihm.
Wahnsinn, krass. Neuen Vertrag gibt es auch bei den Pittsburgh Steelers. Und zwar der 35-Jährige, Betonung auf 35-Jährige Cam Hayward. Der Defensive End bekommt einen neuen Vertrag, ist jetzt 3 Jahre 45 Millionen, wobei man sagen muss, ein Jahr bezieht sich auf 2024. Da bekommt er jetzt die 16 Millionen garantiert und die restliche Summe sind dann für 2 Jahre, aber schon nochmal guter Vertrag für den dann 37-Jährigen, wenn er wahrscheinlich bei den Steelers seine Karriere beendet, das war ja sein Ziel.
Genau, und es war zum richtigen Zeitpunkt auch, er ist mit TJ Watt einer dieser Ecksteine der Defense von den Steelers und er weiß, er hat nicht mehr so viel Gas left oder Benzin left. Und wenn er jetzt noch einmal diesen Payday bekommen kann und es dann direkt mit dieser Defense machen kann, vielleicht sind die Steelers auch ein Überraschungsteam. Man weiß es halt noch nicht.
Ja, vielleicht kommen die nachher noch vor, wenn wir über Überraschungen oder vielleicht nicht so überraschende Teams sprechen. Dazu später mehr. Wir schauen kurz zu den Kansas City Chiefs. Rashee Rice wird spielen dürfen. Der hatte ja diesen Autounfall, in dem er verwickelt war, bei deutlich erhöhter Geschwindigkeit, ist jetzt erstmal nicht auf der Commissioner's Exempt List, darf also spielen. Schauen wir mal, was daraus kommt, wenn da das Gerichtsverfahren auch geklärt wurde. Soll auch gar nicht unser Bier sein, ist auf jeden Fall mit dabei, vielleicht wichtig für alle Fantasy-Spieler. Und die Chiefs haben Samaje Perine geholt. Da würde mich deine Meinung noch interessieren, so ein Receiving Back. Ich finde es ein super Fit für die Chiefs. Leider muss man sagen, weil die immer besser werden.
Ja, und bei diesem Fit ist es halt mit traurigen News auch umgeben, weil Clyde Edwards-Helaire auf dieser NFI-Liste ist und auch gute
Besserung. Posttraumatische Belastungsstörungen, die ihn da immer wieder einholen.
Die Geschichte von was passiert ist, war wild. Ich weiß nicht, ob jeder sie schon kennt, aber er und ein Kumpel waren bei LSU damals, wurden, oder es war ein versuchter Raub. Mhm. Und sie haben sich dann selber verteidigen müssen und haben diesen Typen dann erschossen. Und es ist dieses PTSD, das dann immer bei ihm zu Falle kommt, weil er auch andere von seinen Befreunden oder Familienmitglieder schon hatte, die erraubt wurden oder die mit Gun Violence umgegangen sind. Es ist sehr traurig, er landet auf der NFI-Liste.
Ich finde es ganz gut, dass er ganz offen damit umgeht, deswegen wünsche ich ihm eigentlich nur alles Gute.
Oder? Alles Gute, ich finde es auch toll von den Chiefs, dass sie ihn so unterstützen.
Und also auch weiter bezahlen, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Also bekommt das volle Gehalt, was schon
genau, toll und das, ist eigentlich. Das finde ich eine Top-Aktion, weil Mental Health, wie immer, ist das Wichtigste, das man haben kann. Also weiterhin, wir alle unterstützen ihn als Fans, als Mitspieler, als Franchise. Das ist eine tolle Sache, dass sie so gemacht haben. Im Sportlichen, Samaje Perine wird dann reingeholt, weil er diese Receiving Duties von Clyde Edwards-Helaire übernehmen wird für die ersten 4 Wochen. Aber der Fit ist ja auch wieder perfekt
bei den Chiefs. Ich finde es auch leider für die Chiefs richtig gut. Da könnte ein Favorit sich herauskristallisieren. Vielleicht auch dazu später noch mehr. Nochmal kurz gespoilert. Mike McDaniel, der Trainer der Miami Dolphins, unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2028. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht vom Zeitpunkt her jetzt vor der Saison. Macht natürlich durchaus Sinn. Aber damit sagst du eigentlich, egal was passiert, das ist unser Coach für die Zukunft.
Ja, und ich glaube, der Fit mit ihm in Miami und seiner dynamischen Offense mit all den Motions und wie er Tyreek Hill benutzt und Jalen Waddle. Also hat sich die Vertragsverlängerung auf jeden Fall verdient. Der Zeitpunkt ist vor der Saison vielleicht nicht immer ideal, aber man sagt einfach, der Coach wird bleiben. Wir können weiterhin auf ihn aufbauen. Mhm. Und ich finde es eigentlich top. Nur, wenn man sich die Summen dann anschaut, es ist geschätzt zwischen 3,5 und 4,5 Millionen bei ihm, was immer noch ein Haufen Kohle ist.
Ich würde es nehmen.
Aber der Unterschied ist, wenn man dann auf die Top-Coaches schaut, wie zum Beispiel an Harbaugh, der jetzt gerade bei den Chargers wieder ist, er kriegt so 18 oder 16 Millionen oder so. Es ist schon ganz anders, was sich da an der Spitze von den NFL-Coaches verläuft.
Vielleicht der Hinweis, Herr McDaniel, einfach Playoff-Spiele gewinnen, dann geht auch das Gehalt nochmal nach oben. Also, der bleibt auf jeden Fall länger bei den Dolphins und eine News, die ich jetzt vor allem wegen dir noch mit reingepackt habe, Cameron Dicker verlängert bei den LA Chargers, neuer Vertrag, 4 Jahre, knapp über 22 Millionen, ist vom Volumen her der 5-teuerste Kicker, 4-teuerstes Jahresgehalt. Kann man mal machen, oder?
Ja, und in diesen 2 Jahren, seitdem er jetzt halt bei den Chargers ist, hat er auch unglaublich gekickt. Also ich glaube, der hat die besten 2 Jahre, die man sich wünschen kann. Undrafted Free Agent, war erst ein Punter bei den Rams. Mhm. Dann ging er zum Workout, da war ich auch dabei bei den Patriots.
Ja, spannend.
Und 2 Wochen später war er dann im Einsatz wieder für die Chargers. Also er hat sich's mehr als verdient, hat einen unglaublichen Job gemacht, hat es auch jetzt mit dieser Verlängerung belohnt bekommen. Und er wird weiterhin der Clutch-Kicker sein, der er ist. Er ist ein richtig lockerer Typ. Und er ist übrigens in China geboren. Also war ganz komisch. Kann auch komplett durchsprechen auf Chinesisch. Und
wow.
Es war sehr beeindruckend. Also Dicker, der Kicker, ist mehr als nur ein Kicker, muss man sagen.
Auch Übersetzer im schlimmsten Fall für chinesische Vorträge.
Genau. Ja,
gut zu wissen. Und dann eine News müssen wir noch mit dazu nehmen. Das heißt, es ist eigentlich mehrere News bei Jakob Johnson. Das ist ein ganz wildes Hin und Her bei den New York Giants. Ich muss es tatsächlich ablesen. Im Vergleich zu unserer Ausgabe letzte Woche wurde er noch im Roster-Cut ja in den Practice-Squad aufgenommen, kam dann wieder in den 53er-Kader, weil sich Center Austin Slotman verletzt hat. Dann haben sie Dory Jackson geholt, den Cornerback. Da musste Jakob wieder drunter leiden, wurde wieder quasi gecuttet in den Practice-Squad verfrachtet. Das ist ein himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt für Jakob, schon heftig. Aber es ist der NFL-Alltag, oder? Du kennst das ja auch leider so ein bisschen.
Ja, es ist schon das, aber bei ihm scheint es mehr, als ob es abgesprochen war. Mhm. Also da waren sie sehr transparent, wir müssen ein paar Roster-Moves machen, weil man hat nur eine gewisse Anzahl, die man immer auf den 53-Man hat, dann auf dem Practice-Squad. Wenn man jemanden von der Practice-Squad cuttet und dann wiederholt, dann kriegst du diese drei Beförderungen wieder. Es ist so eine ganz einfache...
Viel Politik dann auch.
Politik, aber eine Nummernsache, würde ich eher sagen. Mhm. Also
Mathematik vielleicht, nicht Politik, Mathematik.
Genau, und vor allem, wenn du jetzt halt jemanden hast, der sich am Anfang der Saison verletzt, aber nicht die ganze Saison fehlt, dann musst du erst nach dem Cut-Day warten, er macht den Roster, dann schickst du ihn auf die Injured-Reserve-Liste, dass er nur 4 Spiele verpasst. Und dann kannst du jemanden, den du eigentlich gecuttet hast, wieder hochholen. Es ist einfach eine Nummernsache in der NFL manchmal. Und Jakob scheint da sehr gut damit umzugehen, solange alles transparent bleibt und auch wirklich die Wahrheit erzählt wird mit ihm. Er wird Woche 1 sehr wahrscheinlich spielen. Das finde ich auch sehr gut für ihn. Und das ist die Hauptsache.
Und vielleicht sehen wir ihn ja dann in Deutschland am 10. November, müsste es sein dann. Das Spiel gegen die Panthers von den Giants. So, das waren mal unsere News. Und jetzt passt natürlich auch, dass wir dich da haben. Neue Saison. Und es wird... Für viele wahrscheinlich auch jetzt nochmal neu sein, auch wenn sie die Preseason wahrscheinlich geschaut haben, haben die neue Kickoff-Regel. Es ist perfekt, dass wir dich da haben. Ich denke, die meisten werden es irgendwo mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob es alle schon gesehen haben. Bekommst du es auswendig hin? Du musst jetzt nicht alles runterbeten. Aber es ist ja schon was anderes jetzt. Du kennst es aus Berlin, aus der ELF, wo du es auch schon zum Beispiel mitbekommen hast. XLF war es ja dann eigentlich sogar dasselbe, oder?
Ja,
du
also
bist der Experte.
Es war im Prinzip genau dieselbe Grundlage, halt von wo man den Ball kickt, also welcher Yardline. Das ist die einzige kleine Sache, die verändert wurde oder wie groß der Raum ist, wo man sich in der Setup-Zone befinden kann. Aber wenn ich das am einfachsten beschreiben würde für die NFL, Kicker steht auf der 35, solange es kein Penalty oder irgendwas gibt. Dann hast du eine Setup-Zone, die sich an der 40 mit deiner eigenen Kickoff-Team befindet. Also
die restlichen Spieler von deiner Mannschaft, die sich da aufstellen, genau?
Genau, und die gegnerische darf sich von der 35 bis zur 30 da aufstellen. Es müssen mindestens 7 Leute auf dieser 35-Yard-Line sein. Das heißt, du kannst 2 ein bisschen tiefer stellen.
Ja, aber eben alles innerhalb dieser 5 Yards quasi.
Genau, und dann musst du den Ball in die Landing-Zone kicken, die sich von der 20-Yard-Line bis zur Goal-Line befindet. Da wird der Returner dann den Ball fangen müssen. Also es gibt keine Fair Catches. Er muss dann den Ball returnen und alle Spieler dürfen sich erst bewegen, wenn er den Ball fängt oder wenn der Ball auf dem Boden aufkommt. Der Returner kann auch innerhalb der Endzone den Ball fangen und ihn returnen, aber da darf er sich entscheiden, wenn er sich in der Endzone schon befindet und den Ball fängt und er mag es nicht, wie seine Leute stehen, kann er dann abknien für einen Major Touchback trotzdem.
Das sind nämlich so ein paar so, also erstmal Applaus, wunderbar erklärt, also da hat sich einer schon wunderbar damit befasst. Gut, musstest du dich damit auch befassen, du hast es ja schon am eigenen Leibe mitbekommen. Vielleicht noch so ein paar Sachen dazu, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Also ist der Kickoff zu kurz, also landet nicht in dieser Landing Zone, 20 bis 0 Yards oder bis zur Goal Line, oder ist out of bounds, dann geht es an die 40-Yard-Linie.
Genau.
Ist der Kickoff in der Landing Zone, das hast du schon gesagt, dann muss er zurückgebracht werden. Geht der Kickoff aus der Landing Zone in die Endzone, dann gibt es da auch entweder den Return oder das Abknien. Beim Abknien geht es dann an die 20-Yard-Linie, falls ich Blödsinn erzähle, schrei sofort dazwischen. Geht der Kickoff in die Endzone und es wird abgekniet, dann startet man an der 30-Yard-Linie, der Touchback dann quasi. Ja. Geht der Kickoff über die Endzone hinaus oder der Ball landet aus der Endzone per Bounce dahinter, könnte auch passieren, dass er aufkommt und dann dahinter rausgeht, dann geht es ab der 30-Yard-Linie los. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt alles einigermaßen hinbekommen. Ist im ersten Moment schon noch kompliziert, wo wir überall starten können? Wird sich wahrscheinlich dann einspielen?
Ja, es wird sich auf jeden Fall einspielen. Man will natürlich mehr Returns daraus kriegen und vor allem all die anderen Mitspieler keine High Collision geben, als wenn man 40 Yards aufeinander rennt und so. Ich finde es sehr gut, weil jetzt kannst du ein bisschen mehr Schach spielen. Von einem Prinzip her, der Kicker ist viel wichtiger, wo man den Ball hinkickt, mit Präzision, nicht mehr mit Hangtime. Dass du wirklich deinen Leuten die beste Chance gibst, auch den Kick zu covern. Weil wenn du jetzt als Kicker den Ball nach links kickst und das gegnerische Return-Team einen Return auf rechts schon eingeplant hast und du gibst denen jetzt perfekt den Weg, dann auf einmal hast du die ganze Seite von deinem Kickoff-Team, die viel zu weit weg ist, alles ist schon vor dir und du kannst diese großen Kick-Returns auch schon haben. Also es ist dann sehr viel Poker, manchmal spielst du ein Trap-Game, manchmal spielst du so mit einem Cheese-Block, dass du jemanden Inside gewinnen lässt und dann kommt aber auf der anderen Seite dein Returner durch. Es ist sehr viel Pokern. Die Special Teams Coordinator werden sich auf jeden Fall neue Sachen ausdenken müssen. Aber wie mir immer, gefällt es.
Das höre ich schon, dass du sehr positiv drin eingestellt bist. Es gibt ja ein paar, die dann sagen, wahrscheinlich wird sich gar nicht so viel verändern. Ich habe mal nachgeschaut, in der Preseason waren es jetzt so um die 70% Returns, was schon eine stattliche Zahl ist. In den letzten Jahren waren es 22% Returns, also 2023, 22% der Kickoffs wurden returned. Also das ist schon ein deutlicher Anstieg. Jetzt sind es nur ein paar Spiele, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ändert das für dich als Kicker was in der Herangehensweise? Weil dein Ziel ist jetzt eigentlich, in die Landing Zone zu kommen. Oder ist es der Touchback? Oder was ist da dann das Ziel jetzt als Kicker?
Man muss wirklich es absprechen. Weil wenn man jetzt einen dynamischen Returner wie bei den Green Bay Packers, mein Freund, der Keyshawn Nixon ist, dann will man es trotzdem vermeiden, ihm den Ball zu geben und sagt, man muss einfach
also Touchback kicken. Doch eher Touchback, damit sie in der 30 starten dürfen.
Genau, aber die Nummern, dass wenn man von der 30 startet, anstatt 25, die Prozentteil, dass du jetzt schon einen Scoring Drive hast, ist höher. Deswegen muss man immer genau pokern, wer ist gerade besser, unser Defense, oder können wir ihn mal stoppen mit einem Kick, der in der Landing Zone landet. Man muss das dann halt immer mit Analytin und alles besprechen, was macht mehr Sinn zu diesem Spiel.
Okay, was ein bisschen neu sein wird, also nicht die Ausführung Onside-Kicks, die können nur noch ganz wichtig bei Rückstand im vierten Viertel ausgeführt werden und müssen eben angemeldet werden, weil man sich natürlich aufstellt wie früher. Dementsprechend anders aufstellt, als es jetzt bei dieser neuen Kickoff-Regel der Fall ist. Glaubst du, Onside-Kicks haben noch ihre Daseinsberechtigung dann? Weil es ja dann völlig klar ist, wann er jetzt kommt. Also der Überraschungsmoment ist weg.
Ja, der Überraschungsmoment ist weg. Sie haben ihn behalten. Es war auch sehr umstritten oder halt sehr besprochen innerhalb den Owners, dass sie auch auf diese XFL-Regel gehen, wo sie einen 4. und 20 oder 4. und 25 Conversion haben, dass man den Ball behält, anstatt einen Onside-Kick.
Ja.
Weil der Onside-Kick ist sehr lowes Prozentteil, das es gibt, dass der überhaupt erfolgreich ist. Im vierten Quarter ist normalerweise, wenn man es macht, man ist eh im Rückstand. Ich glaube, da verändert sich nicht zu viel.
Das stimmt.
Aber dass der Überraschungsmoment weg ist, wir haben keine großartigen Plays mehr mit Überraschungs-Onside, wie im Super Bowl damals bei den Saints und den Colts. Das ist ein bisschen schade.
Ja.
Aber ansonsten, ich glaube, wird das ganz wenig Unterschied machen.
Lassen wir uns überraschen, wir können es jetzt dann zum ersten Mal wirklich ohne Preseason sehen. Donnerstag auf Freitagnacht, 2.20 Uhr, die Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens, das seht ihr live bei uns. Was haben wir noch für euch? Das Brazil Game, also das Spiel in Brasilien, in Sao Paulo. Freitag auf Samstag, 2.15 Uhr, die Packers gegen die Eagles. Ab Sonntag gibt es dann wieder die Endzone, 18.30 Uhr, ab 19 Uhr die Red Zone mit dem sehr, sehr geschätzten Kollegen und sehr, sehr beliebten Kollegen. Dann haben wir das Einzelspiel natürlich, die Dolphins gegen die Jaguars, 19 Uhr. Wir haben ein zweites Einzelspiel am Sonntag, 22.25 Uhr. Die Browns gegen die Cowboys. Sunday Night Football will ich euch noch mitgeben. Die Lions gegen die Rams, Sonntag auf Montag, 2.20 Uhr. Und Monday Night Football, San Francisco gegen die New York Jets, Dienstag, 2.15 Uhr. Und dich hören wir im Game Pass, das kann man schon mal sagen. 22.25 Uhr, Seahawks Broncos bis zum ersten Mal mit dabei.
Genau, in Seattle, also zwei Teams, die ich schon sehr gut kenne, in einem Sinne von, dass ich sie sehr viel angeschaut habe. Ich habe sehr viel gescoutet. Ich bin auch richtig heiß auch. Und ich darf das mit Mika Kaul kommentieren. Es ist auf jeden Fall eine Ehre, dass ich das machen kann, und es wird hoffentlich auch ein gutes Spiel.
Könnt ihr auch noch reinschauen, also es gibt eigentlich alles.
Ja, es gibt alle Möglichkeiten.
So, und jetzt hört und seht ihr das angesprochene Event in Düsseldorf, die Kooperation von Bitpanda mit der NFL, wo wir zwei dann auch jetzt danach dabei sein dürfen. Wenn ihr es hört, ist es schon vorbei, aber wir zwei waren trotzdem mit dabei. Viel Spaß dabei. Dann erstmal hallo von meiner Seite, herzlich willkommen, danke für die Einladung, dass wir da sein dürfen mit einem Fast-Live-Podcast. Er geht morgen raus, heißt Endzone, der Zone NFL Talk. Eigentlich sind wir zu zweit, also heute sind wir zu dritt, Ich bin die Hälfte des Podcasts, die andere Hälfte ist im Urlaub, macht noch so eine Aaron Rodgers-Kur in irgendeiner Höhle, also wird es sehr dunkel sein. Aber ich habe mir Unterstützung an die Seite geholt und freue mich sehr, Dominik Eberle, zweimal in der NFL gekickt, freue mich sehr, dass er nach Düsseldorf gekommen ist. Und Erik Demuth, der sich bereit erklärt hat, auch mitzumachen, weil er
ein großer NFL-Fan ist. Woher kommt das NFL-Interesse?
Ja, völlig unvorbereitet jetzt hier, aber ich kann mich nur blamieren von meinen Fantasy-Ligen. Aber keine Ahnung, ich glaube seit 2010 oder so habe ich schon, und seit, ich würde sagen, 2020 ist es so mein Main-Sport, so, den ich schaue eigentlich, verpasse eigentlich keine Spiele.
Ja, das freut Dominik. Er ist aus den USA wieder hergekommen. Bekommst du es auch mit, dass in Deutschland, Hype ist vielleicht immer so ein inflationär genutztes Wort, aber dass diese Lust auf die NFL so von Jahr zu Jahr immer noch mehr zunimmt?
Ja, also man merkt es auch bei den Stadien und den Atmosphären, dass jeder einfach nur Football anschauen will irgendwie. Und es kommt zum perfekten Zeitpunkt in der Primetime an einem Sonntag, man ist zu Hause. Jeder gefühlt schaut sich ein Spiel an jedes Wochenende. Und wenn man jetzt auch auf der Straße rumläuft, gefühlt sieht man immer irgendein Team auf einer Kappe oder irgendein Shirt, das jemand anhat. Es ist eigentlich so ganz normal wie der Fußball hier in Deutschland.
Oh, ja, das ist schon mal. Ich meine, wie geil ist denn das überhaupt, sonntags nicht nur ein Spiel zu schauen, sondern einfach eine Konferenz zu schauen? Das ist so viel Action, das macht so viel Spaß. Also
es gibt ja die Red Zone, bei uns läuft die Endzone, die deutsche NFL-Konferenz, auch diesen Sonntag wieder, 18:30 Uhr. Freut sich mein Chef, dass ich es eingebaut habe, hervorragend, nicht abgesprochen. Du hast schon ein Stichwort gegeben, Fantasy. Mhm. Das gehört ja auch dazu, wenn man schaut. Auch bei dir habe ich jetzt schon rausgehört. Also Dominik ist auch ein großer Fantasy-Spieler. Du demnach auch.
Ja, letzten Jahr habe ich zwei Ligen gespielt.
Gewonnen?
Warte mal, letztes Jahr habe ich eine. Nee. Ich glaube, ich bin zweimal Zweiter geworden. Das Jahr davor habe ich
gewonnen. Ich glaube, schon stark.
Ja, ja. Und dieses Jahr spiele ich drei Ligen.
Okay.
Habe aber sonst nichts zu tun. Das ist dann ein zweiter Fulltime-Job, so jeden Tag dann sich die Stats angucken und
was
alles.
Was sind das für Ligen?
Unterschiedlich. Das eine ist, weil ich wohne ja in Wien, Österreich, sind so auch die Hälfte davon, die spielen selber Football, sehr aktiv, gewinnen da auch irgendwie immer die Uni-Ligen und so, obwohl die, glaube ich, schon viel zu alt sind. Und, keine Ahnung, weiß auch nicht warum. Die sind, glaube ich, nur noch eingeschrieben, damit sie da spielen können. Andere Liga sind so Freunde, Internet, die alle Football interessiert sind. Wir schauen dann immer zusammen über Discord dann. Und die letzte Liga, das ist so, eigentlich meine Lieblingsliga, das wird ganz geil. Das sind Freunde von mir, zwei aus Deutschland, die voll aktiv sind. Dann spielt da mit Markus Kuhn, Sebastian Vollmer spielt mit und noch so Amerikaner, die ein bisschen sehr affin sind, so im Tech-Bereich oder im Finanzbereich aus New York und so weiter sind. Das ist eine ganz geile Gruppe, die alle so ein bisschen guten Banter haben und sich gegenseitig verarschen. Das ist schon ganz geil.
Dann schon mal, das gehört dazu. Dann
ja, darf ich schon mal viel und Glück. Das Allergeilste ist nämlich, ich habe mit Markus nämlich letzte Woche abgemacht, weil Markus ist natürlich auch, jeder, der Football weiß, der ist ja nicht auf den Mund gefallen. Ne?
Das stimmt.
Und da haben wir natürlich eine Sidebet gemacht und hat er vorgeschlagen, der Verlierer, also das heißt, wer von uns beiden schlechter am Ende der Saison abschneidet in der Liga, muss mit dem anderen nach Austin, Texas fliegen und dem anderen Custom Cowboy Boots kaufen.
Schuhgröße?
43.
Ah, perfekt, das kann sich Markus dann also schon mal merken. Jetzt bist du Gründer, CEO von BitPanda.
Ja.
Die Kooperation mit der NFL, ist es ein überragender Plan, um noch Tickets fürs Deutschlandspiel zu bekommen, fürs Münchenspiel?
Ja, soweit ich weiß, haben wir da ein ganz gutes
Kontingent.
Und ich bin davon überzeugt, dass wir da einige Aktionen machen und sicher irgendwie Verlosung. Also ich glaube, da kommen noch einiges.
Alles
aber
klar.
Ja, da ist ein bisschen was da.
Jetzt wollen wir auch ein bisschen sportlich werden, weil die Saison jetzt endlich losgeht. Und Dominik und ich hatten uns überlegt, wir schauen auf Teams, die unserer Meinung sich verbessert haben in der Offseason, auf Teams, die sich verschlechtert haben. Nehmen wir dich natürlich sehr gerne mit dazu und du darfst deine Takes auch raushauen. Aber Dominik, du scharst schon mit den Hufen, hau mal raus. Welches Team hat sich dieses Jahr, deiner Meinung nach, muss man aber dazu sagen, verbessert?
Also ich kann kaum darauf warten, es wieder zu sehen, dass die Chiefs zum dritten Mal hintereinander gefühlt gewinnen, weil die haben sich auch in der Offseason wieder verbessert. Und wenn man sich das anschaut mit dem Roster, wo sie letztes Jahr gewonnen haben und dann zurück auf ihren Rekord blickt, dass die nur 11 Spiele in der Regular Season gewonnen haben, dann überrascht man sich ein bisschen, aber jetzt haben sie wirklich die perfekte Offseason eigentlich gehabt. Die haben ihre besten Spieler alle wieder zu größeren Verträgen geholt. Chris Jones bekommt einen 5 Jahres 158 Millionen Dollar Vertrag. Mike Denner, von dem man gefühlt eigentlich nie hört, hat sich aber in jedem Jahr bei den Chiefs verbessert, hat mehr Sacks jedes Jahr bekommen. 3 Jahre 24 Millionen. Creed Humphrey, der Center, bleibt jetzt auch da. Drew Tranquil. Ihre Key-Spieler bleiben alle da. Und jetzt haben sie sich verbessert auf den Positionen, wo man Mahomes am meisten braucht und benutzt, und das ist die Receiver-Position. Jetzt haben sie einen jungen Xavier Worthy gedraftet aus Texas, der das schnellste jemals war bei der 40-Time, und man denkt sich, ja, wie kann das sein, dass die jetzt wieder mit den Bills einen Trade machen? Damals ist dieser Trade entstanden und dann haben sie sich Mahomes mit dem ehemaligen Bills-Pick geholt. Jetzt holen sie sich Xavier Worthy mit dem ehemaligen Bills-Pick. Das ergänzt sie. Jetzt holen sie sich einen Veteran wie Juju Smith-Schuster zurück auf diese Wide-Receiver-Position, der einfach sich schon auskennt. Jetzt haben sie diese Depth, über die man immer redet, die man braucht. Du hast einen Marquise Brown, der für einen sehr günstigen Vertrag da auch gekommen ist. Ein Jahr 7 oder 8 Millionen sind. Der hätte auch in einem anderen Team 3, 4 Jahre für 20, 25 pro Saison holen können. Und auf einmal hat Patrick Mahomes nur Ferraris und alles um sich herum. Und er und Andy Reid.
Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin.
Ja, er und Andy Reid.
Dass die zu gut dieses Jahr sind.
Werden das benutzen. Ihre Division ist auch nicht so übergut. Da sehe ich schon, dass sie 13 oder 14 Siege einpacken können.
Gehst du damit, Erik, dass die Chiefs. Nee, also glaub, das Team to beat sind sie sowieso.
Ja, das sowieso.
Das ist nicht die Überraschung.
Aber letztes Jahr waren sie für mich auch eher so ein Turnierteam. Also in den Playoffs haben sie richtig geglänzt und in der Season nicht so stark. Und es muss auch sich erst mal zeigen, dass die Receiver auch das performen, dass das Zusammenspiel halt auch klappt. Ne? Nur weil du im Prinzip die schnellste Katze bist auf dem Feld, heißt es noch lange nicht, dass du fangen kannst wie Tyreek Hill. Weißt du, so, das ist... Das muss ich alles erst noch zeigen.
Aber ich habe ihn, Zutaten ich hab ihn, sind schon gut.
Ich habe ihn auch in einer Liga, also ich beliebe auch so ein bisschen. Okay.
Also gleich ein bisschen entkräftet das Ganze auch. Ja. Na, aber ich gehe auch mit bei den Chiefs. Ich glaube auch, dass die definitiv die schlechter sind. Der Jerry Sneed, der bei den Titans jetzt spielt, in der Verteidigung, ist eigentlich die einzige wirklich nennenswerte Abgang, den sie haben. Offensiv eher besser geworden und wir wissen, wo sie letztes Jahr waren. Also wirklich mal der erste Threepeat möglich. Also Dominik, die muss ich nicht fragen, du sagst ja.
Ich sehe das schon in meinem Kopf. Alle werden dann in den Playoffs gegen Mahomes tippen und wir haben den Fehler jetzt schon mit Brady so oft gemacht. Man darf einfach nicht gegen 15 tippen und das ist die einzige Lektion, die ich jetzt die ganze Zeit immer gelernt habe.
Ja, ich gehe schweren Herzens tatsächlich mit. Was ist dein Team, das sich deutlich verbessert hat?
Deutlich verbessert? Oh, es haben sich viele deutlich verbessert, aber die ich am meisten schaue, sind eigentlich die Texans.
Das könnten Teams einfach richtig bocken.
Weil es in der Offense einfach extrem, also einer meiner Lieblings-Runningbacks, die ich wirklich nicht jedes Jahr spiele, ja, ist immer Joe Mixon, absolutes Workhorse, ist jetzt dabei und hat 3 extrem starke Receiver. Stephon Diggs, Tank Dell und Nico Collins. Also du kannst eigentlich hinwerfen, wo du willst. Du hast eigentlich einen Top-Receiver. Und gleichzeitig CJ Stroud hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Also da war ich sehr überrascht, wie gut er
performt hat. Ich glaube, da war alle überrascht, oder? Dass der so gut ist.
Ob er das jetzt halten kann, weiß ich. Also
Dominik war nicht so überrascht, muss man dazu sagen.
Ich habe einen Hot Take gemacht vor der Saison, für den ich viel Hate bekommen habe. Und ich habe die Texans als Division-Sieger angedeutet.
Okay, nice. Okay,
deswegen, also ich habe CJ Stroud schon kommen sehen.
Aber dass er so eine starke Saison gespielt hat und dann kann es im zweiten Jahr eigentlich fast nur besser werden. Das Einzige, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe in der Offensive, ist so ein bisschen die O-Line, ob die da vernünftig mitspielt und hält. Aber ansonsten sind die Texans für mich schon, würde ich die relativ weit oben, also vielleicht sogar Top 5, Top 6 ranken.
Hatten 10 Siege, das können sie überbieten, oder?
Ja, vor allem in ihrer Division, es wird competitive. Die fangen direkt an gegen die Colts in
Woche 1. Das erste Spiel ist bei den Colts, Sonntag 19 Uhr.
Ja, das wird einfach eng, also gefühlt. Also es war letztes Jahr eigentlich schon so, dass das letzte Spiel auch wieder gegen die Colts war. Wer reinkommt, kommt in die Playoffs. Das erste Spiel, als sie damals in Indianapolis gespielt haben, war auch ein enges Ding. Da muss man einfach sagen, dass so eine Rivalität immer eng wird. Aber wenn du dich dann einmal genau am Anfang der Saison beweist, dann bringt es das Momentum mit für die Rest.
Darf ich mein Team auch noch? Oder meine Teams? Ich bin ein bisschen eine Partypuppe, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich habe nämlich die New York Jets und die Atlanta Falcons, weil sie Ähnlichkeiten haben. 7 Siege letztes Jahr. Bei beiden kommt der Quarterback von Achillessehnenriss zurück. Und die bisherigen Quarterbacks waren nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen Falcons, glaube ich, ohne Probleme in der relativ leichten Division. Und ich glaube, auch die Jets werden die Playoffs schaffen.
Ja, aber Falcons ist da zu Recht. Also Falcons sehe ich auch nochmal mit am stärksten sich verbessert. Also das ist schon eine ganz, ganz starke Offensive, die da haben.
Also ich habe noch nie einen Achillessehnenriss, muss ich dazugeben. Da muss man erstmal zurückkommen, aber es ist schon
auf dem Papier. Aber für mich auch einen der vielleicht besten Running Backs der nächsten Jahre, den sie da haben, mit Bijan.
Also ja, das ist schon Bijan Robinson.
Von der Athletik her, wie der sich bewegt, das ist schon gewaltig. Also bin ich großer Fan.
Spielen zum Auftrag gegen Pittsburgh. Das ist schon gleich mal ein Standort, wo du sagst, die sind defensiv gut. Die Offense sollte gleich mal wuppen mit Drake London, mit Kyle Pitts, der Tight End. Bijan Robinson hast du schon gesagt.
Ja, und ob Pitts diesmal das endlich mal performt. Ne? Jedes
Jahr. Aus Fantasy ist
jedes wichtig. Jahr tappt immer einer in die Falle. Ne? Aber ich glaube, dieses Jahr wird es gut mit Kyle Pitts.
Hast du eine Fantasy-Mannschaft?
Ich wollte ihn dieses Jahr sogar haben, aber ich habe dann doch wieder. Ich bin nämlich, ich sammle Running Backs.
Okay.
Ich habe 7
Running Backs. Aber du musst ja einen Tight End haben, oder?
Ja, sicher. Also ich habe Ferguson, wen habe ich noch? Evans habe ich einmal und in der dritten Liga weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ist egal.
Aber Ferguson finde ich auch richtig gut.
Cowboys. Von den Cowboys, ja. Dominik, die vielleicht ein Wort noch zu den Chats, weil ich schon auch spannend finde mit Aaron Rodgers. Ja. Der alte Mann kommt zurück aus irgendeiner dunklen Höhle wieder raus. Grüße an Flo Hauser, der Kompagnon.
Ich habe ja eine kurze Zeit mit ihm verbracht bei den Green Bay Packers und er ist einfach competitive bei jedem kleinen Ding. Also es gibt einen Moment, wo ich gerade beim Field Goal war so ein Team Drill. Und er hat sich genau hinter mich gestellt und einfach nur Trash-Talk die ganze Zeit. Ich hau das Ding rein, ich drehe mich um, ich schaue ihn an und er sagt einfach, okay, cool, geht weiter. Also er hat immer noch diesen Swagger. Für mich, Garrett Wilson ist wirklich dieser Schlüsselspieler für ihn. Er ist ein jüngerer Devontae Adams vielleicht, wo die beiden kennen sich schon sehr gut aus. Und über die Defense muss man gar nicht reden. Das ist die beste Defense der Liga. Halten die Gegner eigentlich zu 10 Punkten fast in jedem Spiel. Sauce Gardner ist ein First Ballot Hall of Famer nach seinen ersten 2 Saisons. Und ich denke schon, dass jetzt mit Aaron Rodgers zurück die ganze Teamdynamik sich verändert. Und es sind entweder die Jets oder die Falcons, die wirklich diesen Schritt schaffen, die meisten Siege im Gegenzug von letzter Saison, also diesen größten Schritt von 7, sagen wir mal, zu 13 oder 12 Siegen schaffen.
Ist, glaube ich, tatsächlich möglich, oder? Mhm. Also 12, ich habe es ein paar Mal durchgetippt, ich bin mit den Falcons auf 12 Siege eigentlich Minimum gekommen, was relativ viel ist. Sollte auch reichen dann für die Playoffs.
Ich habe den Spielplan nicht gesehen, aber auf jeden Fall,
die Falcons werden auf jeden Fall rasieren. Einer der leichtesten Schedules auf jeden Fall, das kann ich dir sagen. Wenn du ansprichst, Defense sind es dann gefordert. Monday Night Football, Montag auf Dienstag, 2:15 Uhr, auch das live auf der Zone, gegen die 49ers. Also das ist schon mal eine lustige Parallele. Aaron Rodgers hat sich ja letztes Jahr verletzt, im ersten Spiel nach 4 Snaps, nach einem Sack von Leonard Floyd, damals bei den Bills. Jetzt spielt Leonard Floyd bei den San Francisco 49ers und der hat schon gemeint, er holt ihn sich schon auch wieder. Ich glaube, er will nämlich die Achillessehne reißen lassen, aber er will ihn sich wieder schnappen. Also das ist schon mal eine Standardbestimmung, oder, zum Auftakt?
Ja, muss direkt gegen einen Super Bowl-Contender rein. Aber am Ende, ich denke, bei den 49ers wird es nicht so direkt klicken, weil mit Trent Williams, der jetzt halt einen Holdout gemacht hat, und Brandon Ayuk ein Hold-In, die sind noch richtig eingeölt. Diese Snaps, die du die ganze Zeit für die letzten Monate halb kriegst, wenn du mit dem Team im Trainingcamp bist, mit denen jeden Tag trainierst, da musst du auch wieder reinkommen. Ich glaube nicht, dass die beiden direkt auf dem gleichen Niveau sein werden, wo sie normalerweise sind. Also ich sehe da schon, dass die Jets diesen Upset schaffen können, aber das ist halt wieder genau das Gleiche mit, wenn Aaron Rodgers rauskommt und nach 5 Spielzügen verletzt ist, dann stirbt die Saison eigentlich schon an Woche 1. Ja.
Das ist tough. Ein Fragezeichen noch, Hassan Reddick, eigentlich gedacht als bester Pass-Rusher, der eben im gegnerischen Quarterback ein bisschen auf den Keks geht, immer noch kein Vertrag. Wir zeichnen Mittwochabend jetzt auf, das wird nichts mehr, oder? Zumindest nicht für Woche 1.
Nee, ich glaube nicht mehr. Ich war auch mit Hassan, also gefühlt war ich auf jedem Team. Er ist ein richtig guter Typ. Er kümmert sich halt jetzt halt um den nächsten Schritt. Er hat gut performt über die letzten 2 Saisons, wo er sich einen Vertrag verdient hat. Es ist jetzt ein Pokern, weil wenn die Jets, die ihn noch nicht kennen, sagen, wir bezahlen dir nicht Top-Geld wie an dem Bosa, wie den anderen Top-Pass-Rushern und direkt in Woche 1 es denen auffällt, dann kann er natürlich dieses Poker gewinnen. Wenn sie aber sagen, okay, Quinnen Williams und der Rest der D-Line dreht durch, dann sagen sie, wir geben dir weniger Geld, weil so ach, brauchen wir nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass er Woche 1 spielt.
Kann aber fast nicht mehr funktionieren, ja.
Wir werden dann sehen, nach dem Spiel, wie die D-Line von den Jets gespielt hat, ob er dann direkt einen Vertrag kriegt, ob es ein höherer oder niedrigerer ist.
Ja, am Ende geht es um Kohle. Das gehört dazu. Dann kommen wir vielleicht zu den anderen Teams, wo wir erwarten, dass er tendenziell eher Schwäche abschneiden. Erik, willst du anfangen? Hast du einen Tipp dafür?
Ja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Da gibt's genug. Also,
ich muss zugeben, ich habe mir gar nicht so leicht getan, wer klar schlechter ist, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, was würdest du denn sagen, wer ist denn First Pick nächste Saison?
Da würde ich Patriots sagen, glaube ich.
Wirklich?
Ja.
Ich sag wieder Panthers.
Sind auch in der Verlosung.
Was sagst du?
First Pick, ich glaube auch Patriots.
Okay.
Aber Panthers sind schon auch ein heißes Eisen dafür.
Oh, oder weißt du, wen? Oh, ich will noch die Raiders reinschmeißen.
Bei den Teams, die sich verschlechtert haben.
Ja, also, ja, die sich verschlechtert, ja, das auch, aber die auch richtig schlecht abschneiden werden.
Das ist doch schon mal, also, dass ja. Die Raiders, ja, ja. Da.
Also, so Bottom 3 lehne ich mich aus dem Fenster, die okay. Raiders.
Ich schau mal zu Dominik. Ja, ist nicht 100%
überzeugt. Ich weiß nicht, weil das war ja mein erstes Team. Das ist ja die erste Liebe gewesen. wie ich die Jungs kenne, ich habe mit denen am meisten Kontakt noch. Die sind richtig heiß auf Antonio Pierce. Also
der Trainerwechsel letztes Jahr, der war schon, der hat das um 180 Grad gedreht, oder?
Der Umbruch, den es in der Teammorale und alles gemacht hat. Also jetzt, ich will keinen böse labern, aber als McDaniel letztes Jahr da war, die Stimmung war einfach. Es war ein Job. Es war nicht nur die Freude am Footballspielen, aber für viele war es ein Job. Jetzt, als Coach Pierce reingekommen ist, viele werden motiviert reinkommen, die wissen, okay, wir können jetzt ein bisschen Personality zeigen, ein bisschen Swagger zeigen, und es hat dann auch diesen Umbruch spät in der Saison gemacht. Und ich glaube, dass dieses Jahr, ich sage nicht Überraschungsteam, aber die sind gut für ein oder zwei Upsets. Wir müssen aber erstmal abwarten, wie Gardner Minshew als Quarterback spielt oder ob Aiden O'Connell dann irgendwann mal wieder reinkommt.
Ja, ich bin Max Crosby-Fan, muss ich zugeben. Der Typ ist einfach politisch ein bisschen schwieriger, aber auf dem Feld ist er schon verdammt gut. Ja, aber Raiders, ich finde es auch keinen uninteressanten Take. Dominik, was hast du auf der Uhr?
Also jetzt, sorry, ich will dich nicht attackieren. Ich weiß, dass du gerade eben sie auf den Super Bowl getippt hast, aber ich denke, die Buffalo Bills haben einfach sehr, sehr viel verloren und
jetzt kippt die Stimmung.
Sie nicht gekippt, das ist mein Wunsch.
Ach so,
das ist
Wunsch, okay.
Mein Tipp wäre Ravens, würde ich sagen.
Okay. aber einfach mit den Abgängen. Du hast Stephon Diggs, dein Nummer 1 Receiver, weggetradet. Dann Gabe Davis, dein Nummer 2 Receiver, ist auch weggegangen. Und der einzige Receiver, der von Josh Allen einen Pass gefangen hat, ist Khalil Shakir. Alle anderen haben noch nie von ihnen in einem Regular-Season-Spiel einen Pass gefangen. Das finde ich, wird nochmal anders, und normalerweise, was das heißt, ist diese Konstanz, die du mit den anderen hast, musst du erstmal wieder auffüllen und dich anarbeiten, und normalerweise mit Coach McDermott ist die Defense immer sehr bekannt, gut zu sein, und da ist jetzt Matt Milano zum Beispiel verletzt für eine das längere Zeit.
Wieder und länger raus.
Er ist einfach das Herz dieser Defense. Du lässt Tre'Davious White gehen, deine beiden Safeties mit Micah Hyde und Jordan Poyer sind weg. Sehr viel Veteran-Leadership, das du hast, ist alles weg. Und letztes Jahr haben sie die Division noch gewonnen. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr reicht. Ich denke auch nicht, dass die schlecht werden. Aber wenn die 8 und 9 oder so gehen oder 7 und 10, da halte ich das schon realistisch. Aber wenn es jetzt noch ein größeres Jahr gäbe für Josh Allen, wenn er dieses Team wieder zu 10 oder 11 Siegen bringt, kann er auch schon safe MVP sein.
Waren bei 11 Siegen und 6 Niederlagen. Ich habe mir mal bei denen den Schedule angeschaut. Ich schaue sonst eigentlich auch nicht so hin, was in der Saison so passiert. Aber die spielen jetzt gegen Arizona daheim. Würde ich sagen, ist machbar.
Aber Arizona ist sneaky. Ich
jetzt sagen wir nicht, wo du die letzten Jahre gelebt hast in Arizona. Aber ist zumindest machbar zu dem, was jetzt kommt. Warte mal ab. Die müssen dann nach Miami, gegen Jacksonville, nach Baltimore, nach Houston und zu den Jets. Das ist schon ein knackiger Auftakt. Ja,
es ist so eine Gauntlet. Gauntlet einfach am Anfang der Saison. Und wie gesagt, Josh Allen ist ein unglaublich guter Quarterback. Er muss es jetzt halt beweisen, dass er seine Teammates auf dieses andere Niveau auch nochmal bringt.
Okay, ich war eigentlich bis zur Milano-Verletzung auch sehr positiv bei den Bills, dass sie einen Umbruch schaffen. Jetzt bin ich schon negativer, weil der Abwehrchef halt dann jetzt halt raus ist vielleicht. Ah, Bills ist eine Wundertüte.
Der kann ich nicht neutral sein, da bin ich
ist auch völlig fein.
Emotional zu positiv gestimmt wahrscheinlich. Das
ist auch völlig in Ordnung. Dann habe ich auch noch ein Team, und bei mir sind es die Denver Broncos, die ich schlechter sehe. Die waren letztes Jahr, ich muss kurz nachschauen, bei 8 Siegen, 9 Niederlagen, und die sind jetzt komplett im Umbruch. Gute Nachricht gab es heute noch, also am Mittwoch, wo wir aufzeichnen. Ihr Top-Cornerback Pat Surtain hat verlängert für 4 Jahre 96 Millionen. Der dickste Vertrag von einem Defensive Back. Ich weiß nicht, ob da dann in Krypta ausbezahlt wird, aber am Ende des Tages.
Macht da keinen Unterschied.
Das ist ja das ist nette Kohle dann. Ich würde es auch nehmen. Also bei denen habe ich zum Beispiel Bauchschmerzen. Die befinden sich komplett im Umbruch mit Russell Wilson. Da haben wir viel draufgehauen letztes Jahr, aber eigentlich haben sie 8 Siege geholt. Ich glaube, dass das eine gute Zeit werden könnte jetzt mit Bo Nix als neuer Starter, Rookie, aber ich glaube, die werden deutlich weniger Siege holen als die 8. Jetzt steinigt mich.
Das sehe ich ganz genauso. Also, Das würde ich auch eher Bottom 5 sehen.
Aber ich finde es gut, dass sie diesen Umbruch machen, weil es ist oft so, dass du zu lange dran rumhängst oder hinterher rennst. Die Saints machen das ganz gerne, dass sie da zu lang bleiben. Zahlen jetzt für Russell Wilson, habe ich es mir aufgeschrieben, Dead Cap in den nächsten 2 Jahren, 85 Millionen und spielt mittlerweile in Pittsburgh. Weil die zahlen 85 Millionen für einen Spieler, der gar nicht mehr da ist. Mhm. Damit er nicht mehr da ist, zahlen sie das Geld.
Ja, ja, und also dieser Umbruch musste man machen. Diese Dynamik mit Sean Payton und Russell ist einfach nicht so gegangen, wie man es erhofft hat. Und ich mag eigentlich den Pick von Bo Nix sehr. Er ist der erfahrenste Quarterback, der in die NFL reinkommt mit 61 Starts im College. Er ist nicht dieser traditionelle Rookie. Da kann ich schon sehen, dass er schneller sich in die NFL reinkommt und vor allem mit dem System, das sehr ähnlich an Oregon ist. Er und Sean Payton sind eigentlich wie eine gute Hochzeit, die sich jetzt gefunden haben, aber es wird natürlich dauern. Er alleine kann nicht den Unterschied machen und die Broncos als Playoff-Contender hochziehen. Da denke ich, ich bin mit beiden euren Meinungen dabei. Die brauchen erstmal Talent um ihn. Und wenn sie ein oder zwei schlechte Jahre haben und dadurch den Draft sich auf Receiver und als Pass-Rusher sich verstärken, dann in 2 oder 3 Jahren können wir die Broncos wieder oben sehen.
Also es ist wie Bitpanda und NFL ist Bo Nix und Sean Payton, können wir schon mal festhalten. Das ziehe ich raus aus dem Broncos-Take. Zum Auftakt, es ist ein Spiel bei den Seattle Seahawks. Dominik, das kommentierst du im Game Pass, was über The Zone zu sehen ist. Was erwartest du bei dem Spiel? Also in Seattle, ich war einmal in Seattle. Die Stimmung ist besonders.
Ja, die Stimmung
ist... Das ist so europäisch, weil eigentlich alle... Mhm. Es sitzt keiner, die stehen. Das war damals noch gegen... Damals hießen sie noch Redskins mit Kirk Cousins. Jetzt darf man es ja nicht mehr sagen, aber... Es war sensationell, wie ein europäisches Fußballstadion tatsächlich.
Ja, also während meiner Zeit in der XFL habe ich auch in Seattle gespielt und es ist zwar nicht der 12-Man gewesen, aber sehr viele Football-Fans und die Begeisterung, die die einfach haben in dieser Stadt für diesen Sport ist unglaublich, man merkt es. Und ja, das ist ein Heimvorteil. Also ich glaube, die gehen mit sehr hohen Erwartungen in jetzt die neue Ära nach Pete Carroll herein und in diesem Spiel... Ich habe mich dann auch schon ein bisschen vorbereitet fürs Kommentieren oder so, aber es wird ein High-Scoring-Game, weil beide Defensives ein paar Schwachpunkte haben, aber auf der Seahawks-Seite sehe ich dann eher, wenn die dieses Running-Game stoppen können von Javonte Williams, von Jaleel McLaughlin und Co., dann gewinnen die Seahawks eigentlich haushoch, weil mit den Wide Receiver, die sie haben, mit DK Metcalf, Tyler Lockett und Jackson Smith und Jigba.
Und Noah Fant.
Noah Fant auch als Tight End. Die sind unglaublich talentiert. Letztes Jahr gefühlt haben sie dieses Talent nicht rausholen können. Die haben immer ein bisschen dazu rumgezögert oder konnten es nicht auf die Beine bringen. Aber jetzt mit Mike McDonald als neuen Head Coach, hoffentlich Geno Smith mit wieder einer Bounceback-Saison, sehe ich die Seahawks da eigentlich schon als ein Sleeper-Team, das die 49ers auch vielleicht in ihrer Division ein bisschen ärgern kann.
Ja, noch bei Teams sind, die sich vielleicht verschlechtern. Ich muss die Giants... Jakob Johnson, magst mir bitte verzeihen, nochmal ansprechen. Die hatten letztes Jahr 6 Siege. Also ich sehe sie nicht über 4 Siege, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich hab ein großes Problem. Ich habe in der einen Liga habe ich Malik Nabers.
Der kann ja trotzdem punkten.
Ja, so, ja, ja, aber der muss auch mal einen Ball erstmal bekommen. Ne?
Das stimmt, ja.
Das könnte ein bisschen ein Problem werden. Aber ja, es ist glaube ich, ein geiles Team, ist ein geiles Franchise. Aber es ist, ich habe jetzt auch keine allzu großen... Erwartungen leider, muss man auch sagen.
Ja, es könnte ein schwieriges Jahr werden. Daniel Jones, meinst du, der ist nach der Saison noch Quarterback bei den Giants? Ist jetzt sehr weit nach vorne gedacht?
Ja, also wenn man Hard Knocks schon angeschaut hat, ich will jetzt nicht zu viele Spoilern sagen, aber gefühlt haben die ihn schon entlassen. Also die haben aufgegeben mit ihm, ihren Pläne sind nicht mehr die gleichen mit Daniel Jones. Und es kann zum Beispiel einen Spieler sehr beeinflussen. Daniel will einfach weiterhin reingehen, seinen Job machen. Aber gefühlt ist es dann eigentlich schon vorbei. Und dass die nächstes Jahr einen Quarterback reinholen, an welcher Stelle es sein wird, müssen wir mal abwarten.
Wer würde denn passen dort? Was würdest du sagen?
Ich denke Shedeur Sanders. Also er hat diesen Swag, er kennt sich schon mit den Medien aus, diese New York Media.
Ja, New York ist ein eigenes Pflaster. Ja.
Die noch so groß ist. Ich glaube, der passt da perfekt rein. Und ja, einfach einen Sanders in New York zu haben, mit all dem Flash und dieser Confidence, die er mitbringt, ich sehe das schon als ein gutes Pärchen, dass Shedeur Sanders zu Malik Nabers in der kommenden Saison sehr viele Touchdown-Pässe wirft.
Jetzt haben wir sehr weit vorausgeschaut. Das war gar nicht das Ziel, um ehrlich zu sein. Zum Schluss vielleicht noch, auf was freut ihr euch jetzt in dieser Saison? Weiß ich, bist du ein Stadiongänger? Warst du öfter auch schon drüben in den Stadien? Hat sich das ergeben?
Ich war einmal Super Bowl in L.A. Das war richtig geil. War natürlich in dem SoFi-Stadium war natürlich...
Das ist ganz nett. Ich bin mal vorbeigefahren. Das ist ein Palast. Halleluja.
Geisteskrank danach, muss man wirklich sagen. Aber und was letztes Jahr war ich bei den Jets gegen Chargers. War jetzt nicht so das Topspiel, ne? Aber auch schon geile Stimmung.
Wird dies ja besser bei beiden.
Und hier, was ich gesehen habe, auch hier war Miami gegen KC. In Frankfurt.
Ja.
Ja, und dieses Jahr werde ich natürlich in München dabei sein. Und ich werde sicher, garantiert, ich werde sicher ein paar Spiele drüben anschauen, hundertprozentig. Also, ich habe schon Bock drauf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, am liebsten hätte ich natürlich ein Spiel, so ein Monday Night Game oder sowas drüben, damit ich meine Red Zone oder Endzone, also damit ich meine Konferenz sonntags schauen kann.
Ja, es macht schon Spaß,
das stimmt schon. Ja, das gehört dazu. Da will ich einfach nicht im Stadion sein, da will ich einfach mir das angucken zu Hause.
Volle Zustimmung.
Ja.
Dominik, was freust du dich am meisten? Dass deine Takes aufgehen.
Nee, einfach endlich die Spieler zu sehen. Also ich habe kein Lieblingsteam oder irgendwas, aber einfach zum Beispiel einen Marvin Harrison Jr. zu sehen. Wie schaut er aus auf dem NFL-Feld zum ersten Mal? Oder die ganzen Rookies, die reingekommen sind, die Trades, die entstanden sind. Ich feiere einfach Football, dass ich jedes Spiel süchten werde. Ich werde jedes Spiel anschauen und einfach ja, das genießen. Also jedes Wochenende Football genießen. Ich glaube, das kann das innere Kind in mir einfach nur glücklich machen.
Mir fällt gerade eine Sache ein, weil wir sagen, Team verschlechtert. Was ist denn euer Take zu den Vikings?
Spannend.
Ja, oder?
Wir haben vorhin schon, als wir noch nicht hier saßen, kurz mal gesprochen, dass wir sie eigentlich echt spannend finden, aber halt in der vielleicht schwierigsten Division unterwegs sind.
Ja, und vom Verletzungspech auch ein bisschen.
Ja, verfolgt. J.J. McCarthy, aber hätte ja von Beginn nicht gespielt tatsächlich. Deswegen, erstmal hat sich noch nicht so viel... hier und heute verändert, auf lange Sicht, aber ich finde die eigentlich total spannend, aber die haben halt eine knochenharte Division.
Ja, also mit McCarthy ist es halt ein bisschen unglücklich, weil ja, er wäre nicht der Starter gewesen, aber er hätte trotzdem viel Trainingszeit bekommen und es hilft im Development von einem jungen Quarterback natürlich sehr. Jetzt fehlt er die ganze Saison, er ist zwar noch sehr jung, aber es kann auch schon einen ein bisschen hindern. Jetzt geht er in die nächste Saison dann rein, nach einer Season-Ending-Injury. Aber die Vikings, die können zum richtigen Zeitpunkt gesund werden eigentlich, wenn ein TJ Hockenson wieder reinkommt. Du hast auch Veteran Leadership mit Aaron Jones.
Und Sam Darnold spielt mal hinter einer O-Line.
Genau.
Also, das war bei Carolina und bei den Jets nicht der Fall. Also, ja, da vielleicht sehen wir den zum ersten Mal als echten Quarterback.
Es ist schwierig, eine Prognose da zu machen, weil sobald die aufs Feld stehen, können wir direkt sehen, ob sie richtig gut werden. Mittelmäßig oder halt nicht so gut. Und bei dem muss man halt einfach wirklich nur abwarten.
So, bevor wir dann alle Teams jetzt durchgehen,
ja, ja.
Machen wir einen Schlussstrich. Und das Schöne ist, geht ja los, Donnerstag auf Freitag, 2.20 Uhr dann, die Chiefs gegen die Ravens. Ist schon mal ein ganz netter Start, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall machen. Dann ist Brasilien-Game das erste am Tag drauf, Freitag auf Samstag, 2.15 Uhr, glaube ich, die Packers. Auch geil gegen die Eagles.
Das ist Sonntag erste Spiel gleich in Brasilien. Wirklich? Also erste Week.
Offiziell das zweite.
Erste Week haben sie gleich ganz rüber gebracht.
Ah, okay, krass. Also kannst jetzt eigentlich komplett Football durchschauen. Am Sonntag die Konferenz. Auf der Zone gibt es die zwei Einzelspiele, auch wieder die Night Games sowieso. Ich habe Bock drauf, ich sag's, wie es ist.
Ja.
Danke euch. Danke euch allen daheim, die jetzt das hören oder schauen. Wir freuen uns, dann nächste Woche drüber zu reden, was in Woche 1 passiert ist.
Endzone, der The Zone NFL Talk.